Über Übersetzen. Herzlich willkommen zur 46. Folge von Über Übersetzen. Wir haben ja in der 42. Folge angefangen, über Übersetzungsgeschichte zu sprechen und haben viel positives Feedback bekommen und auch die Bitte, uns noch ein bisschen weiter mit dem Thema zu beschäftigen und es noch ein bisschen zu vertiefen. Und ich glaube, Larissa Schippel tut nichts lieber als das. Und deswegen werden wir uns heute mal der Geschichte der Wissenschaftsübersetzung zuwenden. Ich freue mich sehr, dass Larissa Schippel wieder zu Gast ist. Ihr kennt sie bereits. Sie ist Professorin für transkulturelle Kommunikation und Übersetzerin. Und ich bin Yvonne Griesel, Theaterübertitlerin und Übersetzerin. Ja, hallo Larissa.
Hallo Yvonne.
Wir sagen ja immer, dass wir uns total freuen über Feedback und Anregungen im Abspann. Und das stimmt, das tun wir wirklich.
Ja.
Und Dr. Schulz von der Georg-August-Universität in Göttingen hat zum Beispiel auf unseren letzten Geschichtspodcast reagiert und angemerkt, dass ja die Übersetzungsgeschichte nicht ganz neu ist, sondern es dazu schon auch sehr lange geforscht wird. Und das stimmt natürlich. Also die Universität Göttingen hat von 1985 bis 1996 den Sonderforschungsbereich gehabt, die literarische Übersetzung. Und es gibt auch viele andere Forschungsgruppen, die sich mit Übersetzungsgeschichte aus literaturwissenschaftlicher, aus geschichtswissenschaftlicher Sicht beschäftigen. Aber wir haben hier über translationswissenschaftliche Forschung gesprochen und die ist noch recht jung. Warum brauchen wir denn diesen anderen Blick oder was ist das Besondere an translationswissenschaftlicher Forschung? Larissa, da würde ich gerne nochmal.
Ja, ich komme darauf gern zurück, wie ich überhaupt gerne natürlich über Geschichte der Translation rede, da hast du völlig recht. Und vor allem tut es mir leid, wenn da ein falscher Zungenschlag drin war und das zu Missverständnissen geführt hat. Ich habe immer, solange ich denken kann und solange ich Translationswissenschaft betreibe, dafür plädiert, die Vorläufer, die Beschäftigung mit dem Übersetzen in anderen Disziplinen, die viel älter sind als die Translationswissenschaft, ernst zu nehmen und einzubeziehen. Das ist sozusagen meine Grundüberzeugung. Die TLW oder die Translationswissenschaft ist nicht, wie er häufig behauptet, in den 70er Jahren dank James Holmes Translated entstanden, sondern sie hat sich entwickelt aus Forschungen, die in unterschiedlichsten Disziplinen vorgenommen worden sind und die von der sich entwickelnden Translationswissenschaft häufig gering geschätzt worden sind. Mhm. Ich glaube, das ist ein Phänomen, was immer bei neu entstehenden Disziplinen zu beobachten ist, nämlich dass sie das, was vor ihnen da war, kleinreden. Weil sie müssen ja ihre eigene Daseinsberechtigung begründen und da müssen sie eigentlich sagen, dass die anderen das alles nicht geleistet haben. Mhm. Sehen wir darüber mal hinweg, was so eine Anfangsphase betrifft.
Genau.
Also das ist so ein bisschen wie die Pubertät einer Disziplin, würde ich sagen.
So.
Die Pubertierenden müssen ja auch immer alles kleinreden, was um sie herum existiert, damit sie selber groß sind, ne? Und sie müssen ja auch groß werden. Also das hat ja auch was Nachvollziehbares. Ich habe also immer dafür plädiert, dass die Translationswissenschaft die Ergebnisse ihrer Quelldisziplinen ernst nimmt.
Mhm.
Zu den Quelldisziplinen, zu den ältesten Quelldisziplinen gehört natürlich die Philosophie. Die kommt ohne Nachdenken übers Übersetzen nicht aus.
Ja.
Dazu gehört die Rechtswissenschaft mit der Rechtsgeschichte. Ich meine, auf welchen Rechtsgrundlagen leben wir? Auf denen des römischen Rechts. Das muss mit Übersetzen verbunden gewesen sein.
Mhm.
Kann ja gar nicht anders sein. Das ist die Theologie.
Mhm.
Und viele andere.
Übersetzung,
natürlich. Genau. Und das, was für die Translationswissenschaft insgesamt gilt, gilt natürlich auch für die Translationsgeschichte.
Ja.
Also die Tatsache, dass die Translationswissenschaft relativ spät beginnt, sich mit der Geschichte ihres Gegenstandes zu beschäftigen, ist für mich immer ein Kritikpunkt gewesen. Deswegen bin ich in die Translationsgeschichte gegangen.
Genau.
Ne? Und die Translationswissenschaft hat sich kurioserweise viel mehr mit Wissenschaftsgeschichte beschäftigt als mit Gegenstandsgeschichte. Sie hat also, wenn man sich zum Beispiel die Einführungen ansieht, die ja en masse produziert worden sind, Einführung in die Translationswissenschaft oder Einführung in die Übersetzungswissenschaft, die beschäftigen sich immer mit der Entwicklung der Disziplin.
Von 1970 an sozusagen.
Ja, teilweise immer, auch
genau,
früher.
Ein bisschen früher.
Also
ja.
Außerhalb von Deutschland nimmt man ja auch zur Kenntnis, dass es in Leipzig eine entwickelte Übersetzungswissenschaft gibt. Mhm. Das hat mich in Österreich sehr überrascht, als ich hörte, dass es also eine Leipziger Schule gab. Nicht, dass ich die nicht gekannt hätte. Natürlich habe ich die gekannt und die Kollegen. Aber in Deutschland wurde sie ja eigentlich fast bis heute weitgehend ignoriert.
Ehrlich?
Ja.
Aber nicht an der Humboldt-Universität.
Logischerweise genau. Nicht, weil wir haben zusammengearbeitet.
Also hat man mehr von dieser Entwicklung der Wissenschaftsgeschichte gesprochen als vom eigentlichen
Gegenstand. Genau, vom eigentlichen Gegenstand. Und wenn man also jetzt quasi dazu aufruft, sich mit dem Gegenstand zu beschäftigen, stößt man auf die Vorzüge und die Nachteile der Beschäftigung mit dem Übersetzen in anderen Disziplinen. Vorzügen und Nachteilen aus der Sicht der Translationswissenschaft.
Mhm.
Ich habe zum Beispiel eine Rezension geschrieben zu einem sehr großen, dicken Buch von Jörn Albrecht, Europäische Übersetzungsgeschichte. Das ist das klassische Werk eines Philologen, vorwiegend Literaturwissenschaftler, aber auch durchaus Sprachwissenschaftler, anerkannter Sprachwissenschaftler auch, dem ich letztendlich den Vorwurf mache, dass er, also wenn ich es jetzt auf einen Satz reduziere, dass er die Übersetzung als Mittel zum Zweck sieht und nicht als eigenen Gegenstand. Mittel zum Zweck in welcher Hinsicht? Für den Literaturwissenschaftler ist primär interessant, was das Übersetzen mit der eigenen Literatur gemacht hat.
Ah, okay.
Also, was bedeutet es für die Genreentwicklung? Was bedeutet es für die Kanonentwicklung? Was bedeutet es für die Entwicklung literarischer Ausdrucksmöglichkeiten? Wo sind also die Einflüsse von außen, die über das Übersetzen in die Literatur eines Landes kommen?
Ja.
Und da ja die Philologie im Grunde genommen eine nationalsprachlich und nationalliterarisch orientierte Disziplin ist, interessiert sie, wann, warum, mit welchen Mitteln das Übersetzen die eigene nationale Literatur beeinflusst.
Ah, okay.
Also Übersetzen oder die Übersetzung ist Mittel zum Zweck für die eigene Literatur. Und auf der anderen Seite ist natürlich interessant, was wird aus der eigenen Literatur wohin übersetzt, warum, weshalb, weswegen und so weiter. Wiederum sozusagen, was macht das mit den anderen Literaturen? Für die Sprachwissenschaft war das Übersetzen von Bedeutung, weil es betrachtet wurde, oder es wurde unter anderem betrachtet als Mittel zum Zweck der Bereicherung der eigenen Sprache. Wir haben darüber gesprochen im Zusammenhang mit Schleiermacher. Wie kommt er zu dieser Bewertung, dass es entweder der eine oder der andere Weg sei und was bewirkt er für das Deutsche zu Beginn des 19. Jahrhunderts? Das ist seine Fragestellung. Und unter dem Aspekt wird das Übersetzen betrachtet.
Ja.
Das ist aber nur begrenzt unser Blick. Für uns ist die Übersetzung der Gegenstand, nicht das Mittel zum Zweck.
Genau, das heißt, wir betrachten wirklich die Übersetzung.
Genau, und ich nun mit meiner Perspektive der Transkulturalität würde das sogar ausdehnen auf das Übersetzen, um sozusagen die Übersetzungen insgesamt, die von einem Text zum Beispiel existieren,
zu
betrachten.
Den Weg der Übersetzung, das Leben der Übersetzung.
Richtig, genau. Und ein Aufbruch aus dieser philologischen Tradition gibt tatsächlich der Göttinger Sonderforschungsbereich. Der beschränkt sich nicht mehr auf den traditionell philologischen Blick, sondern erweitert, kontextualisiert die translatorischen Prozesse und ist von daher eine ganz wichtige Zäsur in der Entwicklung der Translationsgeschichte unstrittig. Insofern ist die Translationsgeschichte oder die Übersetzungsgeschichte wirklich gut beraten, hinzuschauen, was haben andere Disziplinen gemacht.
Ja.
Auch innerhalb der Disziplinen, die sich mit Sprache allgemein beschäftigen, aber eben auch durchaus in der Theologie oder in anderen Disziplinen. Und da sich die meisten Wissenschaftler, die sich mit Übersetzungsgeschichte beschäftigen, mit literarischer Übersetzung befassen, hatten wir in Wien vor langer Zeit schon uns darauf orientiert zu sehen, was passiert eigentlich in Wissenschaften? Was macht eigentlich wissenschaftliches Übersetzen aus?
Warum beschäftigen sich die meisten mit literarischer Übersetzung eigentlich? weil es so gut dokumentiert ist? Und
das ist sicherlich ein Grund, aber es sind, glaube ich, auch die philologischen Motivationen. Die Philologien haben sich immer mit Nationalsprache und Nationalliteratur beschäftigt. Ja. Und daher kommt dann auch, glaube ich, die Orientierung auf die literarische Übersetzung. Denn die Nationalliteratur hat nun mal für die Nation einen zentralen Stellenwert gehabt. Ne?
Ja.
Ist ja eine der Säulen, auf die sich die Nation im Grunde genommen stützt. Wenn man also daran denkt, dass jedes Land im Grunde seinen Nationaldichter hat und ja, dann einen literarischen Kanon erzeugt, der eigentlich eine der Grundlagen des nationalen Selbstbewusstseins ist, wenn man so will. Ne?
Das stimmt, aber Wissenschaftsübersetzung ist im Prinzip auch sehr weit und da kann man im Prinzip auch sehr gut forschen, weil die auch recht gut dokumentiert ist, oder?
Ja, aber die ist weitaus weniger aufbereitet.
Ja.
Und hinzu kommt, dass man es in der wissenschaftlichen Übersetzung natürlich immer auch mit den anderen Disziplinen zu tun hat, nicht? Also wenn ich mich sozusagen beschäftige mit der Übersetzung physikalischer Grundlagentexte,
ja,
dann habe ich es mit den Physikern zu tun.
Ja.
Und für die ist wichtig die Tatsache, dass ein Text übersetzt worden ist, aber nicht so sehr, wie er übersetzt worden ist und schon gar nicht von wem.
Also ein ganz anderer Blickwinkel im
ganz
Prinzip.
Anderer. Also ein sehr, sehr pragmatischer Blickwinkel eigentlich. Und insofern finde ich es eben auch ganz sinnvoll, dass wir uns aus translationswissenschaftlicher Perspektive, aus translationshistorischer Perspektive mit diesen Texten nochmal beschäftigen, auch wenn sie in der Fachdisziplin womöglich sozusagen schon zum Kanon gehören, weil wir sehen dann doch noch ein bisschen was anderes darin. Ne?
Auf jeden Fall. Aber du hast gesagt, es ist von dem Blickwinkel aus egal, wer es übersetzt hat. Also es wäre nicht so von Interesse, dass es interessant stimmt. Also
den Physikern oder den Wirtschaftswissenschaftlern, ja.
Ja.
Okay. Also es sei denn, es ist ein großer ihres Fachs.
Genau, deswegen hätte ich
dann
jetzt gedacht.
Dann spielt es eine Rolle.
Ja.
Aber weißt du, wer Foucault ins Deutsche übersetzt hat? Weißt du, wer Bourdieu ins Deutsche übersetzt hat?
Okay.
Gut, ist jetzt nicht deine primäre Lektüre jeden Tag, aber das sind die Großen, die uns in den Geistes- und Sozialwissenschaften ja schon seit Jahren, vielen Jahren beschäftigen. Und die Tatsache, dass sie übersetzt worden sind, spielt eigentlich in der Rezeption eine relativ geringe Rolle. Wir tun so, als läsen wir Bourdieu. Wir tun so, als würden wir Foucault lesen. Ne?
Oder da noch weniger, aber jetzt bei physikalischen Artikeln oder
da
mathematischen Artikeln, stimmt es.
Da ist recht.
Ja, da würde man immer sagen, es geht da hauptsächlich um den Inhalt.
Also da gibt es schon mittlerweile auch natürlich eine Vertiefung. Je länger die Autoren dann in der Übersetzung rezipiert werden, dann gibt es mitunter auch eine gewisse Auseinandersetzung mit der Art, wie sie übersetzt worden sind. Aber das ist relativ untergeordnet. Und insofern, da unser Anspruch ja ist, sozusagen die nationalen Grenzen zu überspringen oder zu überbrücken und eben zu schauen, was passiert mit der, beim Beispiel zu bleiben, mit der Foucault-Rezeption international, die ja überall qua Translation stattgefunden hat. Also die wenigsten amerikanischen Geistes- und Sozialwissenschaftler haben Foucault im Original gelesen. Es gibt sie natürlich wie überall. Aber die Rezeption erfolgt ja in der Regel über die Übersetzung. Und dann gibt es hin und wieder auch mal jemanden, der sich fragt, wie ist das eigentlich übersetzt worden? Ne? Und gerade bei Foucault ist es ja ganz interessant, dass die Übersetzungen ins Deutsche kaum wahrgenommen worden sind, bevor Foucault nicht seinen großen Auftritt in den USA hatte. Ne? Und das sind natürlich die Dinge, die uns dann wiederum sehr stark interessieren. Wie ist also die Zirkulation des Wissens qua Übersetzung erfolgt? Und welches sind die einschneidenden Erlebnisse oder Ereignisse, die dann dazu führen, dass es quasi einen Rezeptionsdurchbruch gibt?
Stimmt, und der geht oft über Amerika, auf jeden Fall jetzt immer mehr.
Natürlich.
Und wie kommt das dann dazu?
Es sieht so aus, dass das ja eine Nachkriegsentwicklung ist, ne? Also nach Krieg, sprich nach 45, beziehungsweise in den ausgehenden Monaten des Krieges womöglich schon beginnend. Das ist etwas, womit ich mich gerade ja sehr intensiv beschäftige und teilweise schon beschäftigt habe. Beschäftigt habe im Sinne der Fragestellung im Rahmen des Exilprojekts. Was machen Übersetzer, die ins Exil gehen müssen? Welche Optionen haben sie? Welche Möglichkeiten haben sie, im Exil beruflich Fuß zu fassen? Wie können Übersetzer im Exil überhaupt weiterarbeiten? Das war ja eine der Fragen.
Ja.
Aber eben auch die Frage, wer wird im Exil zum Übersetzer?
Ja.
Das war ja die zweite große Gruppe.
Genau,
ne?
Hatten wir in dem Exil-Podcast auch gleich drüber gesprochen.
Das heißt, Menschen fangen im Exil an zu übersetzen aus unterschiedlichen Gründen. Das ist durchaus nicht nur die Notwendigkeit zum Gelderwerb, sondern auch natürlich andere Motive, Wissenschaft bekannt zu machen, die sie mitbringen, Ideen mit und so weiter. Also auch im Bereich dieser Ideenzirkulation. Und dabei ist festzustellen, dass da die größte Exil-Community ja in den USA lebt, eine relativ große in Großbritannien, weil das ja auch Länder sind, die eben nicht besetzt worden sind von den Deutschen. Es gab einen großen Immigrationsstrom nach Frankreich, aber der ist ja praktisch zerstört worden. Nicht? Ja. Die Immigranten sind teilweise umgebracht worden, teilweise ausgeliefert worden, teilweise sind sie in den Lagern gelandet und haben nicht überlebt. Belgien dasselbe, nicht? Also all die Länder, die von den Nazis dann besetzt worden sind. Da stellt sich nur sehr begrenzt die Frage nach translatorischen Optionen für die Emigranten. Wohingegen das in den USA und in Großbritannien natürlich ganz anders aussieht, ne? Und von daher lässt sich also beobachten, dass auch gefördert von den beiden Ländern Emigrantinnen und Emigranten im Exil beginnen zu übersetzen.
Mhm. Und nicht nur Literatur.
Und eben nicht nur Literatur, im Gegenteil eher weniger Literatur, sondern gut, vielleicht überblicke ich es auch nicht genau, wir haben keine Statistik in dem Sinne. Ja. Ne? Das ist ja eine der Schwierigkeiten unseres Fachs, dass wir ja immer die Dokumente, die empirischen Daten erst erarbeiten müssen, um dann damit arbeiten zu können.
Wie kommt ihr überhaupt an die Dokumente? Jetzt fürchte ich ganz kurz zur Seite, aber das finde ich jetzt interessant, weil bei Literatur ist es klar, aber bei diesen wissenschaftlichen Untersuchungen, wenn ihr jetzt so Erhebungen macht, wie geht ihr da vor?
Na, das sind vor allem die Nationalbibliotheken und dann natürlich die Archive. Mhm. Also es ist immer mühsam.
Ja.
Ich bin jetzt dabei, nee, da komme ich vielleicht noch drauf.
Ja.
Ich mache mal erst diese Exilsituation und versuche dann zu erklären, was sich dann anschließt. Also ich habe einen Artikel gerade veröffentlicht über einen deutschen Mathematiker, einen Berliner Mathematiker, Kurt August Hirsch, Absolvent der Berliner Universität. Hirsch hat in Berlin studiert und ist mit einer Jüdin verheiratet. Und er fällt in die Kategorie, wo wir im Projekt immer gesagt haben, die gehen aus Ekel. Mhm. Also aus Ekel vor dem Nationalsozialismus. Er hätte nicht flüchten müssen, aber er geht. Und er geht nach England.
Mit seiner Frau.
Mit seiner Frau, ja, die kommt nach, weil er erstmal ein paar Dinge klären will. Aber sie haben auch Verwandte, ich glaube, seine Frau hat Verwandte dort. Das ist nebenbei gesagt die Familie von Sebastian Haffner. Mhm. Und promoviert dann in England. Ihm gelingt also in dem Sinne eine akademische Karriere.
Ja,
die er in Berlin England übrigens nicht machen konnte, weil ihm das Geld dafür gefehlt hat. Also er hätte seine Dissertation publizieren lassen müssen, um an der Uni bleiben zu können. Dafür hatte er das Geld nicht und dann ist er halt in den Journalismus gegangen.
Ach so.
Wohingegen in England gelingt ihm die akademische Karriere. Er wird ein anerkannter Mathematiker. Und zu einem Zeitpunkt X, sage ich jetzt, weil das ist relativ uninteressant hier für unseren Zusammenhang, beginnt er zu übersetzen. Und nicht etwa aus dem Deutschen ins Englische, sondern er übersetzt, für mich absolut überraschend, aus dem Russischen ins Englische. Gut, ich habe erstmal beiseite gelassen, woher kann der Russisch? Und habe erstmal nachgesehen, was übersetzt er eigentlich? Er übersetzt Fachbücher, die in Russland publiziert worden sind, übersetzt sie ins Englische und die werden in Großbritannien publiziert. Ich habe einen befreundeten Mathematiker gefragt. Ja, sagt er, klar, ist mir bekannt. Und natürlich, wir haben das alle in Englisch gelesen. Während des Studiums und an der Uni dann.
Achso, das ist die einzige Übersetzung, die es dann gibt von den russischen Werken.
Das ist unterschiedlich. Manchmal gibt es in einem Fall oder in zwei Fällen gibt es auch eine französische Übersetzung. Aber Frankreich übersetzt natürlich während des Krieges, während der Besatzungszeit nicht so wahnsinnig viel. Ne? Das heißt also, mein Kurt August Hirsch, Mathematiker, wird in späterem Alter, so in seinen 60ern, zum Übersetzer, was er vorher nicht war.
Ach so, okay, er fängt jetzt mit 60
an. Also im Grunde genommen auf dem Höhepunkt seiner akademischen Laufbahn, er ist längst berufen, ordentlich bestallter Professor, fängt er an zu übersetzen. Und irgendwann wird er gefragt, wie das denn dazu kam. Und er sagt, ja, da gab es so Anfragen, ob man mal in Zeitschriften, wer könnte denn Zeitschriftenartikel aus Fachzeitschriften ins Englische übersetzen, aus dem Russischen. Und da hat er sich gemeldet und hat bei der Gelegenheit festgestellt, auch das geht ja noch ganz gut. Woher kann er Russisch? Da da ist er schon über 80, als er das erzählt. Also jedenfalls das Dokument, wo ich dann drauf gestoßen bin. Er hat einen Vortrag in Singapur gehalten und dort wird er gefragt, auch woher er denn Russisch könnte. Ja, er hat am Gymnasium hatte er einen Lehrer, der ist zurückgekommen aus russischer Kriegsgefangenschaft. Und weil der so begeistert war von der russischen Sprache, hat er den Gymnasiasten angeboten, bei ihm ein bisschen Russisch zu lernen. Und das hat er gemacht, weil ihn das interessiert hat. Und als da jetzt die Anfrage kam, dass Zeitschriftenartikel übersetzt werden müssten, hat er sich überlegt, das könnte er eigentlich mal probieren. Und dann hat es funktioniert und da hat er dann weitergemacht und hat also eine ganze Reihe von Büchern übersetzt von herausragenden Mathematikern, offenbar aus der Sowjetunion, die mein Freund als Mathematiker sehr wohl kannte, aber gelesen hat eben in der englischen Übersetzung von Hirsch.
Aha.
So, ich habe ein bisschen gegrübelt, muss ich sagen, wie das gehen kann, wenn jemand am Gymnasium mal ein bisschen Russisch gemacht hat, so fakultativ.
Ja,
man hat ja eine gewisse Vorstellung,
ja,
was da so möglich ist. Noch dazu mit Russisch, was ja nicht unbedingt ganz einfach ist.
Ja.
Und dann übersetzt der Fachartikel. Gut, er ist natürlich der Fachmann, ne? Er weiß, wovon die Rede ist. Das ist ja immer eine Erleichterung beim Übersetzen. Und dann bin ich drauf gestoßen, wiederum lange Recherche, dank Deutscher Nationalbibliothek, bin ich also drauf gestoßen. Ziemlich parallel dazu werden die Bücher auch ins Deutsche übersetzt. Und zwar an der Akademie der Wissenschaften der DDR, die ja eine umfangreiche Übersetzungstätigkeit auch geleistet hat, neben der wissenschaftlichen Tätigkeit. Und an einer Stelle finde ich in der englischen Übersetzung ein Vermerk, wo man sich bedankt beim Verlag der Wissenschaften der DDR für die Unterstützung bei der Publikation der englischsprachigen Version. Wow, habe ich gedacht.
Okay.
Jetzt wird aus der Bilateralität des Übersetzens eine Dreiecksgeschichte. Aber in dem Zusammenhang war für mich interessant zu erfahren, wie kommt das denn, dass die USA jetzt unbedingt russische Fachartikel übersetzt haben wollen? Oder wer will das in den USA? Wie kommt es dazu, dass da jetzt aus dem Russischen übersetzt werden muss? Wie war denn das vorher?
Ja.
Also die Sowjets haben ja auch vorher publiziert. Und habe dann rausgefunden, dass 1947 in der Sowjetunion beschlossen wird, dass ihre Wissenschaftler nicht mehr in Fremdsprachen publizieren sollten.
Ah.
Und zwar mit der Erklärung, die finde ich ausgesprochen niedlich, da die Wissenschaftler im Ausland auch nicht auf Russisch publizieren, wäre es für die russische Sprache eine Beschämung, wenn sie quasi anbiedernderweise ihre Wissenschaftler in fremden Sprachen publizieren ließe.
Okay.
Also immer nach dem Motto, wie du mir, so ich dir,
ja,
ist eben doch eine interdependente Welt. Und von dem Zeitpunkt an publizieren sowjetische Wissenschaftler auf Russisch. 47.
Ja.
Wenn wir nun wissen, dass 49, ich sage jetzt mal, der Schock der russischen Wasserstoffbombe eintritt, die sich ja vorbereitet hat.
Ja.
Die ist ja nicht von heute auf morgen auch in den Geheimdienstkreisen der USA bekannt geworden, die Vorbereitung dazu. Und man ganz allgemein natürlich wissen will, was machen die denn da? Woran forschen die denn da? Kann man nachvollziehen, wie akut plötzlich der Bedarf an Übersetzung war? Wir wollen doch wissen, wozu die publizieren. Und von nun an werden ganze Zeitschriften übersetzt.
Und in der Sowjetunion wird überhaupt nicht mehr publiziert auf anderen Sprachen, sondern nur noch in Russisch. Und
genau.
Wie lange ging das? Die ganze Zeit.
Das ist
Zeit.
Eine gute Frage. Das habe ich noch nicht rausgefunden, aber es ist eine gute Frage.
Weil ich ja immer mich gefragt habe, es ist ja auch in unserer eigenen Wissenschaft, in der Translationswissenschaft, ich habe das ja gelernt bei Professor Zalewski und habe so mit vielen verschiedenen ForscherInnen sind mir so vorgestellt worden. Und hinterher habe ich gemerkt, die kennt ja sonst gar niemand im Westen, weil die wurden ja auch nicht übersetzt.
Ja.
Die sind ja zum Großteil nicht übersetzt worden. Ihr habt dann
ein
Buch rausgebracht.
In der DDR ist ein bisschen was übersetzt
genau,
worden.
Genau, aber nicht auch nicht alles und nicht
Nein,
so viel.
Nein, bei weitem nicht.
Ja, und da sind ja richtig interessante Forschungsergebnisse verloren gegangen eigentlich.
Absolut, das ist so. Und
Entschuldigung, jetzt
habe ich Nee, alles gut. Das heißt also, es gibt einen akuten Bedarf jetzt an Übersetzung Russisch-Englisch.
Mhm.
Und die Hoffnung ist jetzt, wir machen das maschinell.
Ach, da schon.
Das heißt also, das berühmte Georgetown-Experiment zur Entwicklung der maschinellen Übersetzung, die Hoffnung ist also, wir können das maschinell machen. Aber bis die Maschine entwickelt ist, müssen wir also übersetzen.
Ja.
Also großer Aufruf,
für alle Disziplinen, dann für alle Wissenschaftsdisziplinen.
Nicht für alle.
Also schon eher naturwissenschaftliche.
Nicht für alle. Also selbstverständlich Physik, sind Mathematik. Die Naturwissenschaften. Mathematik, Physik, Physik an erster Stelle.
Astrophysik.
Astrophysik, Biologie, Biochemie, Chemie. Das heißt also das Spektrum der Naturwissenschaften. Mhm. Und dort werden jetzt komplette Fachzeitschriften übersetzt. Das nennt sich dann Cover-to-Cover-Translation. Mhm. Also wirklich die gesamte Zeitschrift wird übersetzt. Mhm. Und nun gibt es natürlich einen großen Bedarf an Übersetzern.
Die ist ja so, ja.
Das heißt also, in dieser Konfliktsituation, in diesem beginnenden Kalten Krieg, der ja dann eskaliert im Grunde, ne? Dann kommt der Sputnik-Schock der Amerikaner. Mhm. 57, kann man sich vorstellen, wird eher noch zu einer Intensivierung geführt haben. Und 66 kommt das Eingeständnis, also auf maschinellem Wege funktioniert es nicht. Mhm. Das heißt also, wir können sagen, dass in dieser Zeit des Kalten Krieges das Übersetzungsgeschehen einen Riesenaufschwung nimmt und gleichzeitig dazu führt, dass das Englische sich durchsetzt als Wissenschaftssprache.
Mhm. Meinst du, das ist der Punkt, ja? Ja,
also Deutsch hatte erstmal verloren.
Ja.
Das Deutsche als Wissenschaftssprache ist im Grunde genommen von Hitler gekillt worden.
Stimmt.
Ach mit so, dem Exodus der Wissenschaftler und mit der Ablehnung des Regimes, was nicht heißt, dass es keinerlei Berührungspunkte und Kontakte und Austausch gegeben hätte. Aber das ist die scharfe Zäsur, ist sozusagen tatsächlich der Nationalsozialismus und der Druck auf Wissenschaftler, die nicht genehm waren, auszuwandern. Und die großen Profiteure sind England und
Amerika,
die USA.
England und die USA, sie weil alle da auf, nehmen alle auf. Und
sie fördern die Aufnahme, nicht? In New York wird die New School of Social Research gegründet, die im Grunde genommen erstmal eine reine Emigranteneinrichtung ist.
Ja.
Dort nimmt man alle die Sozialwissenschaftler auf, an denen man Interesse hat.
Und die übersetzen erstmal alles, ihre Ergebnisse ins Englische oder publizieren.
Sie übersetzen nicht alles natürlich, aber sie versuchen, also Hannah Arendt zum Beispiel, macht mit ihren Englishers, wie sie sie nennt, eine Übersetzung ihrer Arbeiten, eines Teils ihrer Arbeiten ins Englische, weil sie darauf natürlich aufbauen will. Ne?
Ja.
Und die Engländer sagen sehr deutlich den deutschen Immigranten, den deutschen Wissenschaftlern, also ihr mögt zu Hause ja berühmt gewesen sein, das wissen wir, aber wenn ihr hier was werden wollt, müsst ihr Englisch sprechen. Mhm. Und das heißt also immer auch verbunden natürlich mit Übersetzung, Selbstübersetzung, kollegialer Übersetzung, kollegiale Hilfe zur Übersetzung, zur Publikation und so weiter und so weiter. Das heißt also in dieser Emigrationsphase ist eine ganz bedeutende Stärkung des Englischen als Wissenschaftssprache nachzuvollziehen.
Ja, dann ist es ja recht neu. Vergleichsweise neu, ne?
Wir wissen genau, spannend. Dass bis zum Zweiten Weltkrieg war Deutsch natürlich eine Wissenschaftssprache.
Ja.
Und in vielen Disziplinen.
Ja.
Also wer was werden wollte im Ausland, ob in Frankreich, in den USA, in England oder wo auch immer, lernte natürlich Deutsch. Das haben die Nazis kaputt gemacht.
Okay.
Und jetzt haben wir eine Hinwendung sozusagen zum Englischen. Das Englische wird auf diesem Wege, kommen noch andere Faktoren hinzu, natürlich auch eine reiche Gesellschaft, die sozusagen solche Förderungen machen kann.
Ja.
Ne? Übrigens nebenbei, das nur am Rande, weil ich fand es einen interessanten Side-Effekt, wenn man so will, dass diese ganze Übersetzungswelle, die da losgetreten wird, wird geleitet von der amerikanischen National Science Foundation, NSF. Und die beziehen ein, sie sind ja nicht gleich bei der Gründung, aber doch eigentlich von der Gründung Israels an, die Unterstützer des Staates Israel. Ne?
Ja.
Und sie beziehen Israel ein in die Förderung dieses Übersetzungsprozesses. Das heißt also, sie fördern gleichzeitig Israel als auch die Übersetzungsprozesse ins Englische.
Ah, okay.
Verknüpfen das miteinander. Gibt es dann den Keter Verlag, der da ganz stark drin ist und israelisch-amerikanische Übersetzungsprojekte.
Mhm.
Aber läuft natürlich auch alles, natürlich nicht ins Hebräische, sondern ins Englische. Mhm. Ne? Und das heißt also, die wirtschaftlichen Potenzen der USA ermöglichen auch so eine Aktion. Also das ist schon Voraussetzung dafür, ne?
Ja.
Dass man die finanziellen, materiellen Mittel dazu zur Verfügung hat, um so einen Prozess in Gang zu setzen.
Und bringen sie dann natürlich wissenschaftlich ganz weit voran.
So ist es.
Im Prinzip. Und gibt es dann eine reziproke Entwicklung in der Sowjetunion? Das ist wahrscheinlich was ihr noch nicht untersucht habt, aber wird dann da im Gegenzug auch übersetzt?
Ich glaube, dass die Sowjetunion eher darauf baut, dass ihre Wissenschaftler Fremdsprachen können.
Mhm.
Also die Fremdsprachenausbildung in der Sowjetunion war immer stark. Und
sie rezipieren einfach die englischen Sachen.
Einfach die englischen Sachen.
Ja.
Das ist dann alles natürlich sehr viel einfacher mit der Existenz der elektronischen, der digitalen Medien, mhm. wo das dann alles leichter zugänglich wird. Vor allem, als dann die Welle der Digitalisierung einsetzt und man im Prinzip die wesentlichen Sachen dann eben auch digital mhm. zur Verfügung hat. Solange sie nicht hinter einer Bezahlschranke sind.
Ja.
Das ist ja der Effekt, den wir gerade erleben.
Ja, interessant. Das heißt, also wenn man translationsgeschichtlich betrachtet, kommt man zu so interessanten Ergebnissen. Das ist der Beginn der Wissenschaftssprache in Englisch. Ich habe mich oft gefragt, wieso das so massiv ist und so stark, weil es ist ja für uns jetzt klar, jede Wissenschaftlerin muss auf Englisch publizieren, muss auf Englisch ihre Vorträge halten.
Also es ist das Phänomen der Nachkriegszeit im Grunde genommen die Durchsetzung des Englischen als Wissenschaftssprache, was natürlich voraussetzt, dass es sie vorher gab, wurde ja Wissenschaft gemacht, so ist ja nicht, ne? Aber sozusagen ein Riesenaufschwung in den Disziplinen. Die Leute, die dorthin kommen, tragen dazu bei. Also ich habe jetzt nicht genau im Kopf, aber einer der britischen Universitätsrektoren sagt im Zusammenhang mit der Übersiedlung des Hamburger Warburg-Instituts für Kunstgeschichte nach London,
ja.
sagt er, als das dann integriert wird in die University of London, sagt er, Hitler machte uns das größte Weihnachtsgeschenk mit dem Warburg-Institut, weil das eben die Kunstgeschichte in England komplett revolutioniert hat. Ne?
Ja.
Und das findet dann auf Englisch statt.
Genau, und das ist ermöglicht durch Translationsprozesse aus verschiedenen Bereichen.
Und es ist im Grunde wie so häufig in der Geschichte, und das ist ein Phänomen, was für meine Begriffe noch nicht wirklich ausführlich beschrieben ist, dass Translationsprozesse und Sprachentwicklungsprozesse, Status von Sprachen, Aufwertung oder Abwertung von Sprachen, dass das häufig zumindest interaktiv funktioniert.
Mhm.
Wenn wir zurückgucken in die Aufklärung, eines der Ziele der Aufklärung ist die Stärkung der Nationalsprachen, der Vernakularsprachen, also der Alltagssprachen, wenn man so will, ihr Ausbau zu vollwertigen Sprachen. Also die Abwendung vom Latein, jetzt bleibe ich mal bei der Wissenschaft, hin zu Wissenschaft in den Volkssprachen.
Mhm.
Das ist natürlich ein Translationsprozess.
Ja.
Das heißt, hier stärkt der Translationsprozess, die Übersetzungsprozesse, stärken die Volkssprachen und machen sie zu vollwertigen Kommunikationsmitteln. Das, was wir eben diskutiert haben, haben wir auch wieder eine ganz klare Interaktion zwischen Sprachstatus und Translation. Die Translation, so wie sie organisiert worden ist, führt dazu, dass die anderen Wissenschaftssprachen an Bedeutung verlieren, weil alles ins Englische übersetzt wird und das den Status des Englischen als Wissenschaftssprache stärkt.
Was für ein spannendes Ergebnis. Also Absolut. Das ist ja echt, also okay, ich sehe es jetzt ein, Translationsgeschichte ist total wichtig. Ja, du hast mich. Und ich freue mich auch total, dass euer Projekt gerade noch eine Förderperiode bekommen hat.
Ja.
Genau, Exil Trans, wir haben schon öfter darüber gesprochen, ist weiter gefördert und ich glaube, es hat sich heute hier ganz klar manifestiert, das ist gut so, macht
ja,
weiter.
Ja, das wird jetzt also Post-Exil
oder
Nach-Exil oder Post-Exil. Also wir wollen uns genau mit dieser Periode der Nachkriegszeit beschäftigen. Wir haben es so bis in die 60er Jahre jetzt gezogen, die Periode, die wir uns genauer ansehen wollen. Also da steht natürlich schon die Frage auch, wer kommt aus dem Exil zurück? Welche Übersetzer kommen aus dem Exil zurück?
Ja.
Was bringen sie mit aus ihren Exilländern? Wir wissen, dass zum Beispiel das Übersetzen skandinavischer Literatur dabei eine wichtige Rolle gespielt hat, weil die Leute einfach Texte mitgebracht haben, die sie im Exil kennengelernt haben.
Ja.
Das gilt aber auch für andere Länder. Das heißt also, was machen die Übersetzerinnen und Übersetzer, die zurückkommen, wenn sie zurückkommen? Ein Teil von ihnen führt das Leben dann quasi zweibeinig, geht nie ganz aus dem Exilland weg, siedelt aber auch nicht komplett über, weder nach Deutschland. In Österreich sogar noch eher, also die Österreicher scheinen eine stärkere Heimatverbundenheit zu haben, da kommen mehr zurück nach Österreich.
Ja.
Aber auch, was passiert an Übersetzungsprozessen jetzt im Wiederaufbau quasi von Deutschland und Österreich,
und da
in den Demokratisierungsprozessen der beiden Länder, auch unter Einfluss der Besatzungsmächte. Die machen unterschiedliche Politiken in der Hinsicht und so weiter und so weiter.
Und ihr betrachtet wieder Literatur und auch wissenschaftliche Literatur.
Genau.
Sehr spannend. Herzlichen Glückwunsch, ich freue mich.
Ja, ich auch.
Auf die Lektüre. Wir geben euch ganz viel in die Shownotes heute, dann könnt ihr ein bisschen verfolgen, was gemacht wurde und was gemacht wird.
Ja.
Vielen Dank, Larissa, das war sehr spannend.
Danke dir auch.
Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, bis zum nächsten Mal.
Wij willen vertalen. Wij willen tolken. Hun spreekt niet meer door.
И, por supuesto, hablar de la traducción.
Очень много говорить.
Переводить. переводчица.